Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder mal mit Dr. Marc Weinert, seines Zeichens Anästhesist und Kommunikationsexperte meines Vertrauens.
Ja, danke für die Einladung, danke für die Blumen und ich freue mich, dass ich hier sein darf, Don Felix.
Blumen hast du dir mittlerweile verdient und ich möchte gleich mal mit einer Frage einsteigen und zwar, glaubst du, es gibt Kolleginnen oder Kollegen, die dich als schwierig beschreiben würden und wenn ja, wieso?
Das ist eine hervorragende Frage. Ja, also die kurze Antwort ist ja. Sicher gibt es Kollegen, die mich als schwierig beschreiben würden. Ich hoffe, dass das weniger sind als bei anderen. Aber es treffen immer zwei Menschen aufeinander und Menschen sind, Gott sei Dank, unterschiedlich. Und mit Dingen, die ich tue und sage, die für mich völlig normal sind und die ich klasse finde, kann das sein, dass ich bei anderen Leuten Knöpfe drücke, die mich dann für sie als schwierig erscheinen lassen, ohne dass mir das vielleicht sogar bewusst wäre.
Ich glaube, das ist sehr selbstreflektiv und beschreibt die Situation gut. Ich glaube, selbst Leute, die versuchen, es allen recht zu machen, und ich nehme mich jetzt da raus, weil ich weiß, dass ich nicht versuche, das allen recht zu machen. Selbst diese Leute werden es nicht allen recht machen, weil es halt dann auch wieder Leute gibt, die sagen, ja, was ist denn das für ein falsches Verhalten? Damit kann ich gar nicht umgehen. Aber wir sind eigentlich dann direkt schon im Thema drin, nämlich schwierige Kolleginnen und Kollegen und wie gehe ich denn mit solchen um? Hast du denn selber schon in deinem Umfeld schwierige Kollegen erlebt?
Wer nicht? Ich würde sagen, wer nicht. Und wenn jemand sagt, nee, ist mir noch nie passiert, dann hat er entweder noch nicht gearbeitet oder da fehlt einige Reflexion, weil, wie gesagt, Menschen sind unterschiedlich und wir arbeiten aber alle zusammen. Und da gibt es halt welche, mit denen es einfach fließt und fantastisch ist und man auf einer Wellenlänge ist und es schwingt. Und es gibt manche Menschen, bei denen hakt es, da ist Sand im Getriebe und das ist schwierig und das kann an einem selbst liegen oder es kann an dem anderen liegen oder es kann an dem anderen und an einem selbst liegen und dann wird es besonders interessant.
Ich merke das auch. Es gibt natürlich auch oft einfach so, dass die Chemie, sagt man ja auch, dass die Chemie zwischen zwei Menschen nicht stimmt und das kann Probleme machen und da wollen wir jetzt drüber reden, wie wir damit umgehen. Ja. Noch eine Frage vorweg und zwar, ich habe jetzt bewusst über schwierige Kolleginnen und Kollegen gesprochen und nicht über toxische. Viele Menschen, insbesondere heutzutage und insbesondere auf Social Media, verwenden diese Begriffe, glaube ich, austauschbar. Aber toxisch ist in meinem Begriffssystem was ja Pathologisches eigentlich schon fast. Hast du da eine konkrete Definition dafür?
Tatsächlich, also hast du recht, viele verwenden das so ein bisschen inflationär und natürlich gibt es toxische Persönlichkeiten oder auch Interaktionen und Beziehungen und richtig, das ist dann schon pathologisch oder Leute, die das als pathologisches Verhalten haben, das wird jetzt aber, ich sag mal, für diese Folge wahrscheinlich ein bisschen zu viel werden, sondern ich denke, es ist sinnvoll, dass wir erstmal darüber anfangen und sprechen, wie es ist, wenn man jemanden hat, mit dem man schwer zurechtkommt, ohne dass da eine tiefere Pathologie dahinter steckt. Ohne dass das jetzt eine klare Definition war. Ich würde sagen, toxisch ist, wenn wirklich eine Pathologie dahinter steckt, wie zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörung, die es ja gibt. Im Gegensatz dazu, wer zum Beispiel einfach nur Narzissmus als Persönlichkeitsmerkmal, das ist noch nicht pathologisch. Aber es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was manchen Leuten ganz schön auf den Senkel gehen kann. Aber das bedeutet nicht, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Absolut. Danke für die Zusammenfassung. Also ich würde vielleicht mal ein paar häufige Szenarien ansprechen, die vielleicht die Leute, die den Job schon länger machen, sicher schon mal erlebt haben. Und vielleicht hast du ein paar Szenarien und ein paar Wörter auch dazu. Das erste häufige Szenario ist, wir stellen uns alle mal die Morgenbesprechung vor, die Frühbesprechung. Der Nachtdienst sitzt häufig vorne oder so, dass er halt auf dem Präsentierteller ist, sage ich jetzt mal, und erzählt, was in der Nacht passiert ist, was für Aufnahmen geschehen sind, was für spezielle medizinische Interventionen notwendig waren. Und dann werden Fragen aus dem Publikum gestellt. Das Publikum sind die anderen Kollegen und Kolleginnen und die Vorgesetzten. Und jetzt sagen wir mal, da sind Kollegen, die ungefähr auf demselben Ausbildungsniveau sind wie ich, also hierarchisch auf derselben Ebene. Und da kommen häufig kritische Fragen. Und man selber hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Ziel ist, mich schlecht dastehen zu lassen. Wie gehe ich damit um oder was? Wie sehe ich diese Situation?
Das kann verschiedene Ursachen haben. Also eine kritische Frage kann durchaus ja sinnvoll und positiv gemeint sein. Im Sinne von, ich möchte es verstehen, vielleicht möchte ich was lernen, vielleicht möchte ich, dass du was lernst, weil ich schon was sozusagen sowas schon erlebt habe. Es kann auch sein, dass ich gut dastehen möchte vor den anderen und zeigen, was ich alles Tolles weiß. Dann ist es gar keine Frage, sondern dann ist es sozusagen nur das Sprungbrett zu, jetzt kann ich endlich sagen, was ich alles weiß. Und das sind verschiedene Ausgangspunkte. Die Frage ist, wie kommt sozusagen die kritische Frage bei dir an? Wie fühlt sich das für dich an, wenn das ankommt? Und da würde ich gerne so ein Konzept aus der Transaktionsanalyse kurz beschreiben. Und dann ist auch schon relativ klar, von wo diese Frage häufig kommt. Mhm. Und Transaktionsanalyse war eine von Eric Byrne entwickelte Schule als Gegenbewegung zur Psychoanalyse. Und er hat gesagt, ich muss nicht 10 Stunden oder 10 Jahre mit jemandem reden, um zu verstehen, wie der tickt, sondern ich gucke einfach, wie reagiert er mit anderen? Was sind die Transaktionen mit dem anderen? Und das sagt mir schon viel drüber aus, wie er eben tickt. Und er hat gesagt, es gibt da so 3 verschiedene Ich-Zustände. Mhm. Das Erwachsenen-Ich, das ist das, auf dem neutral gesprochen wird, neutral Informationen ausgetauscht werden, eine Visite zum Beispiel ohne Kritik und kritische Fragen gemacht wird, sondern du sagst, das Kalium war 3,6 und der andere fragt, wie war das Kalium gestern? Und du sagst, gestern war es auch 3,6. Das ist nicht kritisch. Das ist neutral, das ist auf Augenhöhe. Und das ist auch das, wie man sich das sozusagen am besten merken kann. Wenn so 2 aus dem Erwachsenen-Ich miteinander sprechen, dann sprechen die auf Augenhöhe miteinander.
Okay.
Dann gibt es das Konzept des Kind-Ichs. Und beim Kind braucht nicht so tief reingehen, aber gibt es auch nochmal verschiedene. Es gibt das rebellische Kind, es gibt das angepasste Kind. Das kommt eher von unten raus. Und selbe Frage, wenn jetzt jemand aus dem Erwachsenen-Ich fragt, wie war das Kalium? Und der andere sagt, oh, ich weiß gar nicht mehr so recht, ich schaue nochmal nach. Dann ist das nicht auf Augenhöhe, sondern das kommt aus dem angepassten Kind. Mhm. Ich versuche es dir gerade recht zu machen.
Ja.
Und als dritten Ball kann man sich das vorstellen, man kann das so als 3 Bälle übereinander dann haben, ist das Eltern-Ich. Und das Eltern-Ich kann entweder ein fürsorgliches Eltern-Ich sein oder ein kritisches Eltern-Ich. Und ein kritisches Eltern-Ich würde zum Beispiel sagen, wie war das Kalium? Du sagst 3,6, wie war das Kalium gestern? Merkst du, das ist nicht auf Augenhöhe, ja, sondern das kommt aus dem kritischen Eltern-Ich und das will genau nachfragen und das stellt auch ein bisschen eine Frage, ob du das weißt, mhm, und vielleicht auch, hast du was dafür gemacht? Hast du dir dazu Gedanken gemacht? Und ist auf alle Fälle nicht mehr auf Augenhöhe. Und das wäre zum Beispiel diese Situation, morgens, du bist unausgeschlafen, weil du die Nacht durchgearbeitet hast, du übergibst die Patienten, die in der Nacht gekommen sind, was man so gemacht hat. Und dann kommen Fragen aus dem Publikum. Und das kann aus dem Erwachsenen-Ich kommen, neutral. Und das kann aber auch eben aus dem kritischen Eltern-Ich kommen. Und dann fühlt sich das eben nicht gut an. Und man fragt sich auch, was will der denn eigentlich damit? Es kann auch aus dem fürsorglichen Eltern-Ich kommen, wenn man zum Beispiel möchte, dass du jetzt was lernst. Mhm. Dann würde ich zum Beispiel sagen, Kalium von 8,0. War das okay? War das, oder was würdest du da machen? Das ist auch nicht auf Augenhöhe, aber das ist nicht kritisch, sondern ich möchte dir helfen, drauf zu kommen, dass ein Kalium von 8,0 nicht gut ist.
Ja, okay. Ich glaube, du hast so ein bisschen schon die andere Situation durchblicken lassen. Also wir haben jetzt die Situation, das wird auf Augenhöhe gefragt. Ich habe noch keine ganz klare Lösung. Also wenn mich einer, sagen wir es mal blöd, aber wenn mich mal einer blöd anredet in so einer Frühbesprechung und irgendwas Dummes fragt, wie gehe ich damit um?
Die Lösung dafür, und das ist natürlich nicht ganz leicht, vor allen Dingen, wenn man halt gerade die Batterie leer hat, weil man vielleicht nicht geschlafen hat und noch nicht gefrühstückt hat und vielleicht ausschließlich 2 Kaffee zu sich genommen hat. Die Lösung ist, dass man selber im Erwachsenen-Ich bleibt, mhm, und aus dem Erwachsenen-Ich antwortet und auch wieder aus dem Erwachsenen-Ich Fragen stellt, ohne sich entweder nach unten zum Kind zu gehen und sich zu sehr anzupassen, mhm, und aber auch nicht nach oben zu gehen und dann sozusagen selber aus dem kritischen Eltern-Ich zu sprechen und sagen, was willst du damit eigentlich sagen?
Ja.
Das würde das Ganze ja wahrscheinlich nicht deeskalieren, mhm, sondern es trägt dazu bei, dass der andere von da auch nicht wegkommt.
Das heißt, man würde auf einer Konfliktebene bleiben und das möchte man ja vielleicht vermeiden in der Situation.
Ja, ja.
Okay, also das kann ich vollkommen nachvollziehen und ich versuche das auch so zu leben. Was macht
man denn? Und es ist unterschiedlich leicht, ja.
Ja, absolut. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die triggern einen, und wir haben das jetzt in einer einmaligen Situation geschildert. Wenn man regelmäßig sich in solchen Situationen befindet, dann kann sich das natürlich auch über mehrere Jahre hinweg potenzieren. Und das wäre nämlich gleich meine nächste Frage. Was ist denn eigentlich, wenn immer dieselbe Person immer diese Art von Kommunikation wählt? Wie würde ich das in dem Setting, in dem ich mich befinde, nämlich ich sitze vorne, da sitzen ein Haufen Leute, die schauen mir alle zu, in diesem Setting angehen, oder sollte man das mal vielleicht in einem Vier-Augen-Gespräch lösen oder in einem Sechs-Augen-Gespräch?
Das kommt darauf an, wie festgefahren sowas dann schon ist. In der Situation, vor allen Dingen vor viel Publikum, es ist unterschiedlich, wie gut man das ansprechen kann. Das Sinnvollste ist da tatsächlich professionell zu bleiben und zu sagen, okay, ich bleibe im Erwachsenen-Ich, ich bleibe neutral, ich antworte neutral, ich gehe auf keine Provokation ein. Ich mache mich aber auch nicht kleiner, als ich bin. Und wenn einem sagt, das passiert jeden Morgen und man hat den Eindruck, dass da übermäßig viel kritische Fragen gestellt werden, ohne dass das wirklich einen Benefit hat, dann ist es tatsächlich sinnvoll, dass man sagt, okay, pass auf, ich möchte mit dir darüber nochmal sprechen. Und wenn das vielleicht auch nicht auf fruchtbaren Boden fällt, im Sinne von, ich habe keine Zeit oder dies oder jenes, dann kann man sich einen Termin geben lassen. Und sagen, okay, gut, wir machen einen Termin. Und ich persönlich finde es immer gut, wenn man vorher sagt, worüber es in einem Termin geht. Ja, jeder, der schon mal von seinem Chef gehört hat, kommen Sie doch mal in mein Büro, der freut sich, wenn der Chef hinzufügt, nichts Schlimmes, ich will mit Ihnen über das und das reden. Weil erstens kann man sich dann vorbereiten und zweitens kann man sich dann entspannen. Aber wenn der andere oder die andere sozusagen solche Gesprächsangebote ablehnt, dann sagt man, okay, gut, dann stellen wir uns einfach einen Termin ein, wo wir was besprechen. Und je nachdem, wie gut man sonst mit dem Menschen kann, reichen da 4 Augen normalerweise aus. Und wenn man aber das Gefühl hat, das reicht nicht mehr, dann sind eventuell 6 Augen besser. Aber das ist nicht das, was man als allererstes macht.
Absolut, kann ich so unterschreiben. Jetzt haben wir schon so ein bisschen angeteasert mit den unterschiedlichen Ich-Niveaus, die du erwähnt hast. Wir haben uns jetzt im ersten Szenario auf derselben hierarchischen Ebene befunden. Das ist, glaube ich, was man relativ einfach managen kann. Man kann das auch vielleicht ist es nicht die beste Lösung, aber man kann auch eine Vermeidungsstrategie vielleicht wählen, wenn es einen Kollegen oder eine Kollegin gibt, die einem das Leben schwer macht. Aber gibt sicher auch das Szenario, dass es jemand ist, der hierarchisch über einem steht, ein Oberarzt, Chefarzt oder jeweils die weibliche Variante davon. Wie gehe ich denn damit um? Also sagen wir mal, ich komme ja aus der Chirurgie. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal erlebt, dass es da Führungspersönlichkeiten gibt, die mehr oder weniger destruktiv und cholerisch agieren. Wie geht man denn mit so jemandem um? Und sage jetzt bitte nicht, man soll professionell bleiben.
Also, tatsächlich ist es am besten, wenn man professionell bleibt.
Oh Gott.
Und das Besondere gerade in der Chirurgie ist, also wenn ich sonst so eine Situation habe, dann gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, wir reden auf diese Art und Weise nicht mehr weiter. Für mich ist das Gespräch beendet, sondern wir unterhalten uns wieder, wenn wieder sozusagen eine sinnvolle Ebene da ist oder wenn sie auch auf einer sinnvollen oder du auf einer sinnvollen Ebene sprechen kannst. Das geht für die meisten Bereiche in der Welt, wenn man gemeinsam am OP-Tisch steht und man ist Assistent, geht das nicht, weil du kannst in dem Moment nicht abtreten. Und das ist also eine besondere Situation, aber man kann trotzdem darauf hinweisen, dass man sagt, dass man das sozusagen nicht in Ordnung findet oder dass der Ton, dass man den unangebracht findet. Und dabei ist es wichtig, dass man sozusagen bei sich bleibt. Also dass man nicht sagt, du schlägst hier einen unangebrachten Ton an, sondern man sagt so, für mich ist der Ton unangebracht und ich würde damit darüber nachher noch mit Ihnen reden.
Ja.
Und dann, wenn die Situation vorbei ist, auch sagen, okay, gut, der Patient ist jetzt sicher vom Tisch. Jetzt würde ich gerne nochmal unter 4 Augen mit Ihnen drüber reden, was da vorhin passiert ist. Und das ist natürlich, kann man das nicht jeden Tag und nach jeder Operation machen, aber es ist was, wo ich selber sozusagen auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das sehr deutlich in Erinnerung bleibt, wenn man sich nachher nochmal einen Termin gibt und ins Büro kommt von dem Chefarzt, Oberarzt und sagt, ich würde gerne nochmal über das und das sprechen. Und da funktioniert es ganz gut, wenn man einfach nur den Typ der Operation sagt, wenn das ein paar Tage hinterher ist. Sagt, ich möchte mit Ihnen gerne nochmal über Gammanagel sprechen. Und wenn er 3000 Gammanägel operiert hat, dann denkt er, jetzt geht's drum um die Technik. Und deshalb findet das Gespräch dann auch statt. Und dann sagt man, das letzte Mal war das und das und das ist bei mir so und so angekommen und das fand ich aus dem und dem Grund nicht in Ordnung. Oder ich würde gerne nochmal Ihre Version hören dazu, was Sie denken, warum das so gelaufen ist. Hilft das?
Marc, du bist manchmal einfach zu vernünftig, glaube ich. Das macht dir gar keinen Spaß, weil du so vernünftig bist. Man kann dich gar nicht aus der Reserve locken.
Oh, aber doch, Spaß beiseite. Schon. Es ist ja jetzt nicht 3 Uhr morgens.
Das stimmt. Und wir sind auch beide nicht hungrig und haben nur Kaffee zu uns genommen. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch mittlerweile, bin ich, glaube ich, etwas gereift über meine Jahre in dem Geschäft. Und es wäre sicher auch mein Vorgehen, dass ich versuche, Sachen direkt anzusprechen, aber vielleicht auch mit einer kleinen zeitlichen Latenz,
ja,
damit man nicht mehr voll in Rage ist.
Ja.
Aber ich meine schon, dass das ein besonderes deutsches Problem ist, sage ich jetzt mal, in der Weiterbildung, in der sich ja viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen befinden, ist man natürlich einem massiven Machtgefälle ausgesetzt.
Ja, klar.
Und wir können jetzt einerseits von der Chirurgie weggehen und sagen, ja gut, eigentlich in jedem Fachbereich, wo ich vorgesetzt habe, die müssen am Schluss entscheiden, ob ich die Maßnahmen, die ich brauche für meine Facharztweiterbildung machen darf und ob die mir am Schluss unterschrieben werden. Und das heißt, mache ich mir dann nicht Sorgen, wenn ich das Gespräch suche, dass vielleicht ich dadurch einen Nachteil erleiden werde.
Klar machst du dir Sorgen. Also weiß ich nicht, ob du dir Sorgen machst. Ich würde mir Sorgen machen, wenn ich das mache. Und das heißt aber nicht, dass man es deshalb nicht tun soll. Weil eine entscheidende Eigenschaft auch im Arztberuf ist, dass man sozusagen für seine Überzeugung und seine Meinung dann auch vertritt. Und dazu gehört auch Selbstbewusstsein, was man sich über manchmal schon sehr ausgiebig vorhanden ist und manchmal erst über Jahre erarbeitet. Und je mehr unangenehme Gespräche man geführt hat, desto leichter wird das und desto besser wird auch das eigene Selbstbewusstsein. Mir sind Konfliktgespräche selber auch unangenehm. Und immer wenn eins ansteht, dann ertappe ich mich selber dabei, wie ich selber versuche, das zu vermeiden. Und erinnere mich dann dran, wie wichtig das ist, das Thema zu besprechen. Weil es ist ja nicht so, dass das dadurch, dass es totgeschwiegen wird, verschwindet, sondern eventuell wird es größer.
Also ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich wollte das eben auch nochmal ansprechen, dass ich glaube, Probleme, die wir wahrnehmen, die nehmen ja oft beide Seiten wahr. Also es ist, glaube ich, selten so, dass eine Seite ganz normal ihr Leben lebt und die andere Seite merkt plötzlich, sie hat jetzt aus dieser Interaktion ein sehr großes Problem gezogen. Und wenn man das jetzt einfach so vor sich hinlaufen lässt, dann wird es in dem Kopf von mindestens einer Seite, wenn nicht von beiden Seiten, einfach wachsen und komische Dimensionen annehmen. Weil es kann ja auch sein, dass eine von den Personen dann mit Dritten redet und dann kann es auch leicht eskalieren.
Ja.
In dem Kopf von jemandem. Vielleicht eine Bemerkung, die so nebenbei gemacht worden ist, wird dann einfach größer gemacht als sie ist. Und das heißt, ich war eigentlich schon immer ein Freund davon, Sachen direkt anzusprechen, wenn auch vielleicht mit einer kurzen zeitlichen Latenz, haben wir ja schon gesagt. Deswegen freut mich, dass du das ähnlich siehst. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen den Vorteil, du und ich, wir sind ja beide in München. Und da ist, auch wenn zurzeit die Stellensituation nicht ganz fantastisch ist, weil viele Kliniken einen Einstellungsstopp haben, ist die Stellensituation doch nicht so katastrophal. Das heißt, ab welchem Zeitpunkt würdest du denn sagen, das ist hier kein Arbeitsplatz für mich, ich gehe woanders hin arbeiten?
Wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann.
Okay.
Also
wenn du zu viele Nachtdienste machen musst.
Nee. ja, also perspektivisch kann man das kann man extrapolieren, ja. Also stimmt, ja, wenn es zu viele sind. Aber was sind zu viele? Das ist auch wieder individuell. Wenn mich die Arbeit so nicht loslässt, und zwar nicht die Arbeit, sondern die interpersonellen Konflikte in der Arbeit, dass ich nachts nicht mehr schlafe. Da habe ich schon gehabt und habe da dann auch sozusagen da auch die Konsequenz draus gezogen und arbeite jetzt woanders. Und da fühle ich mich zurzeit sehr wohl. Und also das ist was, wenn ich merke, dass ich die Konflikte, die es gibt, nicht in der Arbeit lassen kann und dass da nicht eine Nacht raus wird, wo ich drüber nachdenke, sondern dass das ein ongoing Theme ist für mich. Das wäre was, wo ich sagen würde, okay, gut, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, ob ich da weiter arbeiten kann, wenn ich aus der Arbeit rausgehe und nicht schlafen kann, und zwar nicht nur eine Nacht.
Ich finde es auch wieder eine gute Lösung oder einen guten Lösungsansatz. Ich überlege mir das halt so, dass Probleme, auch nachdem man sie angesprochen hat, wenn die bestehen bleiben, insbesondere wenn die aus hierarchischer Situation bestehen bleiben, dann wird das ja nicht besser. Das sind Probleme, die in unterschiedlicher Form immer wieder auftauchen. Also sagen wir mal, einer lässt mich nicht die OPs machen, die ich brauche, dann spreche ich das an und wenn das dann nicht signifikant besser wird, dann kann ich ja davon ausgehen, dass ich auch weiterhin meine OPs nicht bekommen kann. Ich sage jetzt OPs, weil ich aus der Chirurgie komme, ja. Aber das Gleiche gilt ja auch für jemanden in der Kardiologie, der seine Herzechos
und
so weiter machen muss. Genau. Und das heißt, also gerade während der Weiterbildung wäre ich da relativ großzügig, in meiner persönlichen Situation einen Stellenwechsel anzustreben. Ich meine, dass ich in diesen 5 bis 6 Jahren, die man für die meisten Fachärzte braucht, gibt es, glaube ich, wenige Kliniken, die sagen würden, sagen Sie mal, wieso waren Sie jetzt die letzten 2 Jahre in 2 Kliniken? Ich glaube, wenn man da ein Jahr lang an der Klinik bleibt, ist das auch nicht sonderlich auffällig. Deswegen kann man das durchaus machen. Jetzt ist natürlich das für uns leichter, weil wir in einem Ballungsraum leben. Es gibt leider Kollegen, die sind mehr oder weniger gezwungenermaßen in der Region, da gibt es genau eine Klinik. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, die sind da familiär verwurzelt. Was machen denn solche armen Gestalten, wenn sie in solche Konfliktsituationen kommen und nicht mehr schlafen können?
Tja, das ist eine gute Frage. Und das ist ja auch so, dass das nicht passiert. Das Problem anzusprechen kann dazu führen, dass das Problem weggeht. Und es kann auch dazu führen, dass man vielleicht zwar nicht unbedingt das beste freundschaftliche Verhältnis hat, aber ein Verhältnis von gegenseitigem Respekt. Das ist nämlich auch was, was sozusagen noch damit einhergeht, wenn man sozusagen Konflikte anspricht, dass der andere merkt, okay, gut, das ist jemand, der spricht die Konflikte wenigstens an und sagt, okay, ich muss mit dem nicht übereinstimmen, aber ich kann zumindest, kann ich ihn respektieren als jemand, mit dem ich streiten kann, auf sinnvolle Art und Weise.
Ja.
Und das allein kann auch schon helfen. Wenn jemand jetzt in einer Struktur ist, wo er sagt, okay, hier gibt's um uns rum nichts und gleichzeitig kann und will ich aber aus familiären Gründen nicht weg, wird das natürlich schwieriger. Und dann kann man schauen, ob man sich Allies holt, also Unterstützer, die einem sozusagen auf der persönlichen Seite helfen. Und das können Menschen sein auf derselben Hierarchieebene oder es können Menschen sein auf einer höheren Hierarchie. Und man muss jetzt nicht sozusagen jedes falsche Wort irgendwie wild eskalieren. Aber wenn sozusagen die Behandlung langfristig ungerecht empfunden wird und nicht so ist, dass sie für einen tragbar ist, dann kann man auch sagen, okay, gut, mit wem kann ich denn darüber reden? Das fängt ganz banal an bei belastenden Situationen, wo wir Einsätze hätten, dass wir PSU war gut sozusagen fragen können und sagen, das war jetzt was, da möchte ich drüber reden. Das war jetzt nicht, wo unbedingt ein Patient zu Schaden gekommen ist, aber das war eine Situation, womit es mir nicht gut ging. Und
für die, die es nicht kennen, ich glaube, PSU ist psychosoziale Unterstützung, genau. Oder?
Die über eine Telefonnummer kostenfrei für Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich Unterstützung bietet nach belastenden Ereignissen. Das muss jetzt nicht unser Gespräch sein, aber sozusagen nach einem Notarzteinsatz oder auch in der Klinik, einer Reanimation oder irgendwas, wo gesagt hat, das war für mich schwierig und ich möchte jetzt mit jemand drüber reden, der sich auch damit auskennt. Also der auch medizinisch tätig ist, der auch Situationen kennt, wo Patienten verstorben sind und wo man halt einfach mit jemand drüber reden möchte, der eben auf Peer-Ebene ist. Gut, dann kann man natürlich auch sagen, okay, gut, das sind jetzt Dinge, da müssen wir das vielleicht noch anders eskalieren. Dann kann man überlegen, ob man zum Betriebsrat geht. Vielleicht gibt es einen Assistentensprecher, je nachdem, wie groß die Klinik ist, dass man dann mit dem spricht. Man kann zu seinem, wenn es nicht nur einen Oberarzt gibt, zu einem anderen Oberarzt gehen, sagen, pass auf, ich habe das Problem mit dem oder mit der. Wie siehst du das denn? Was würdest du mir raten? Und dann auch noch, natürlich kann man auch noch zur Chefin gehen oder zum Chef. Aber das ist auch was ich nicht sozusagen als erstes empfehlen würde.
Also du bist ja Anästhesist. Gut. Und als solcher bist du ja auch in der Schmerzbehandlung von Menschen involviert. Das heißt, du würdest, wenn jemand Schmerzen hat, nicht direkt Sufentanil geben, sondern du würdest dich an der WHO-Schmerzschema entlang arbeiten und du würdest mit kleinen Waffen gegen den Schmerz anfangen und dann das eskalieren. Und so würdest du das in so einer Konfliktsituation auch machen. Du würdest zuerst auf derselben Ebene arbeiten, würdest vielleicht selber das Gespräch suchen. Wenn das nicht hilft, dann einen Mediator auf derselben Ebene finden. Und wenn das keine Lösung ist, dann kann man das die Hierarchie nach oben hin eskalieren. Und wichtig ist für die Leute zu wissen, dass wenn man die Hierarchieebene bei uns in deutschen Krankenhäusern, die sollte relativ klar sein. Das heißt, wenn ich mit dem Oberarzt ein Problem habe und das nicht auf oberärztlicher Ebene lösen kann, dann gehe ich zum Chefarzt. Wenn man mit dem Chefarzt ein Problem hat oder wenn einen höhere Ebenen nicht ausreichend unterstützen, dann sind natürlich, wie du schon gesagt hast, der Betriebsrat eine Option, die Personalabteilung Und wenn das irgendwie was ganz Eskalierendes ist, natürlich auch die Geschäftsführung. Wobei, ich glaube, man muss immer halt dran denken, je aggressiver man eskaliert, desto wahrscheinlicher ist es, dass vielleicht die bessere Lösung es ist, wenigstens kurzfristig woanders hinzugehen. Also selbst wenn man irgendwo lokal gebunden ist, aber wenn man merkt, meine Arbeitsbedingungen sind so katastrophal, dass ich so weit eskalieren muss oder vielleicht sogar einen Anwalt hinzuziehen muss, dass ich meine Weiterbildung so bekomme, wie ich sie meiner Meinung nach brauche oder verdient habe, dann kann es fast schon nichts Gutes werden. Dann muss man vielleicht auch trotzdem sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht doch mal 3 Jahre in eine andere Stadt und dann komme ich wieder. Und das ist zwar vielleicht nicht die beste Lösung, was die Gerechtigkeit angeht, aber vielleicht die beste Lösung, was den inneren Seelenfrieden und den Schlaf, den Marc angesprochen hat, angeht.
Ja, auf alle Fälle.
So, jetzt machen wir ganz kurz zum etwas Auflockern, wobei ich nicht weiß, inwieweit es das auflockert. Aber ich habe zu dem Thema eine Studie gefunden. Die ist aus einem Journal namens Future Health Journal 2023, ist die veröffentlicht worden. Da geht es um Interprofessional Incivility. Und Patientensicherheit, ja. Also Incivility heißt sozusagen ja. Unfreundlichkeiten. Und bei uns in medizinischen Berufen wird von 77%, also über 3/4, disruptives Verhalten wahrgenommen. Das ist schon mal eine ordentliche Zahl. Und 71% der Befragten sehen einen direkten Zusammenhang zwischen diesem Verhalten und möglichen Behandlungsfehlern. Und 27% der Befragten sehen sogar eine Kombination oder einen Zusammenhang mit einer erhöhten Mortalität von manchen Patienten. Also ich habe schon welche im Kopf, aber kannst du dir ein Szenario ausmalen, wo so disruptives Verhalten direkte negative Auswirkungen auf Patienten ausüben kann?
Wo fange ich an? Also vielleicht die Frage, wie könnte das zustande kommen? Das kommt dadurch zustande, dass in dem Moment, wo jemand disruptiv ist, dann bricht die Kommunikation zusammen. Und wenn die Kommunikation zusammenbricht, dann bricht die Zusammenarbeit zusammen. Und 70% aller Zwischenfälle und Patientenschäden, die es gibt, sind auf schlechte, mangelnde oder zusammenbrechende Kommunikation zurückzuführen. Und damit ist sozusagen die Antwort schon, liegt da schon relativ klar auf dem Teller. Weil wenn ich mit dem anderen nicht mehr rede, dann kann ich ihm auch nicht mehr alle Informationen mitteilen oder er hört mir nicht zu und er kriegt alle Informationen. Er kriegt alle Informationen nicht, er gibt sie nicht weiter. Er gibt mir vielleicht wichtige Informationen nicht weiter. Vielleicht sagt er, schau es doch selber nach, das ist mir doch egal. Und je nachdem wie, oder das liegt nicht in meiner Verantwortung, da musst du selber gucken. Und je nachdem wie unfreundlich man zueinander ist, desto schwieriger ist die Zusammenarbeit. Und je schwieriger die Zusammenarbeit ist, desto gefährlicher wird es für die Patienten. Frage beantwortet.
Das war eine sehr ausführliche und vor allem detaillierte Antwort. Ich sehe es natürlich ähnlich. Ich glaube, wir haben auch schon gemeinsam an anderer Stelle über das Thema Fehler geredet. Und dieses Verhalten, zum Beispiel das, was wir vorhin angesprochen haben, dass man nach dem Nachtdienst vorne sitzt und dann aus dem Plenum befragt wird, das führt ja üblicherweise nicht dazu, dass Leute weniger Fehler machen, sondern besser werden im relevanten Fehler verschweigen oder verheimlichen. Ich erinnere mich noch an einen Oberarzt, den ich mal hatte, der sagte irgendwann mal zu mir, sag mal, ihr habt das einfach viel zu gut. Ja, ihr habt das alle viel zu gut. Wir sind alle viel zu nett zu euch. Wenn ich mir solche Fehler geleistet hätte, früher an der Uni, wenn ich das gemerkt hätte, wäre ich schneller als der Oberarzt hochgerannt und hätte versucht, diesen Fehler irgendwie vertuschen gesagt. Ja, das war sein Wortlaut. Und eigentlich war das genau der Moment, wo man sagen muss, okay, das ist doch ein teachable moment. Man hat jetzt gelernt, es geht nicht um Fehler zu vermeiden, sondern Fehler zu vertuschen. Und da können Leute zu Schade kommen.
Ja, und vor allen Dingen, weil der Nächste nichts daraus lernen kann. In dem Moment, wo ich einen Fehler versuche zu verstecken, kann ihn ja der Nächste wieder machen, wenn er nichts daraus lernt. Und wir haben ja nicht jeder von uns in der Abteilung hat den gleichen Wissensstand und das gleiche Können. Und kann zwar sein, dass wenn ich einen Fehler mache, dass der anderen wahrscheinlich nicht passiert, weil sie das schon wussten oder ihnen schon mal passiert ist und sie daraus gelernt haben. Aber dann gibt es sicherlich auch welche, denen das vielleicht noch nicht passiert ist oder noch gar nicht bewusst ist, dass das passieren kann. Und sie können nur daraus lernen, wenn ich darüber spreche. Und da sitzen wir wieder bei den unangenehmen Gesprächen. Über die eigenen Fehler zu sprechen, ist natürlich extrem unangenehm, vor allen Dingen morgens und vor allen Dingen, wenn einen alle anschauen. Und vor allen Dingen, wenn dann halt Fragen aus dem kritischen Eltern nicht kommen, wie zum Beispiel, konntest du nur so blöd sein?
Absolut. vielleicht passt es gerade jetzt so ein bisschen. Wir haben ja unsere bekannte Kategorie Skalpell oder Spritze. Und da hätte ich eine Entweder-Oder-Frage für dich. Und zwar in solchen Situationen, in direkten Konfliktsituationen, Skalpell, die jetzt nicht irgendwie Vorgeplänkel hatten. Gute Antwort. Würdest du eher ernst oder eher mit Humor die Situation angehen?
Also du kennst mich natürlich und mein Default-Modus ist sozusagen Humor. Und das ist auch das, was zum Beispiel manche Kollegen, wobei ich bei denen halt den Knopf drücke, wenn sie halt einfach weniger oder einen anderen Humor haben. Also professionell ist es so, zu gucken, was ist denn für den anderen in dem Moment angebracht. Wenn dem Ernsthaftigkeit wichtig ist, dann wird es nicht besser, wenn ich darüber einen Witz mache. Wenn ich weiß und erkenne, dass der andere auch für einen Spaß zu haben ist. Und wenn wir gemeinsam drüber lachen, können wir besser daraus lernen, dann ist Humor angebracht. Aber das ist individuell unterschiedlich, so wie Menschen eben unterschiedlich sind. Und es wäre falsch zu sagen, wir machen immer das eine oder machen immer das andere. Also bestes Beispiel dazu passend. Ich hatte gestern ein Aufklärungsgespräch für einen Patienten und frage alles Mögliche ab und unter anderem rauchen, wie wir das halt so machen. Und dann sagte er, ich habe wieder angefangen. Und aufgrund, wie das Gespräch so vorher gewesen ist, sage ich nicht professionell, sage ja, hören Sie das wieder auf, nicht gut für Sie, sondern ich reiß die Arme in die Luft und sage, jetzt haben Sie schon mal aufgehört und jetzt fangen Sie wieder an. Und dann musste er voll lachen und hat gesagt, ja, es tut mir leid, ich versuche ja wieder aufzuhören. Und dann sage ich, nicht versuchen, einfach machen. Und er so, okay, mache ich. Ich weiß nicht, ob er es macht, aber die Interaktion, da hat es Klick gemacht zwischen uns beiden. Das kann ich so sicher nicht mit jedem Patienten machen. Aber ich habe, so wie wir vorher gesprochen haben, gemerkt, für den ist Humor in der Situation passender und da passt der Schlüssel ins Schloss besser, als wenn ich ihm jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger gekommen wäre.
Und wahrscheinlich wird er sich besser an diese Interaktion erinnern, als an die 150 anderen Ärzte, die da vorhin gesagt haben, also wissen Sie was, das ist ja ungesund. Wobei ich mir angewöhnt habe, ich sage das den Leuten schon, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich verstehe manche Leute nicht, aber ich kriege immer wieder die Antwort, was, das wusste ich nicht. Ja. Aber jetzt driften wir so ein bisschen ins Rauchen ab.
Ganz kurz nur, weil du sagst es ihnen, das ist genau richtig. Es gibt eine Studie dazu, die sagt, die Kurzintervention, 3 bis 5 Minuten während des Arztkontaktes, den Patienten zu versuchen, dass er motiviert ist, aufzuhören zu rauchen, funktioniert in ungefähr 5% der Fälle. Das ist jetzt nicht aufregend, aber wenn du dir überlegst, dass du über dein Ärzteleben hinweg bei jedem, der raucht, wenn du sagst, so, es wäre schon besser, wenn sie aufhören würden, und er sagt, ja, wieso? Und du sagst, naja, es ist halt ein bisschen ungesund so. Und er sagt, na gut, wenn sie das sagen, vielleicht mache ich das, ja. Wie gesagt, 5 von 100, die nicht mehr rauchen, zahlen länger in unsere Rente ein.
Das ist ein sehr guter Ausblick und ich werde es auch weiterhin so machen. Ich habe mir auch angewöhnt, Leuten, die Kokain nehmen, zu sagen, sie sollen das nicht machen, auch wenn das wahrscheinlich mutmaßlich die meisten wissen. Gut, aber Drogen und legale Drogen beiseite. Wir sind eigentlich, glaube ich, ganz gut durchgekommen mit unseren schwierigen Kollegen und Kolleginnen. Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, das sollten wir wichtig noch ansprechen?
Also ich finde es wichtig, dass wir uns nochmal treffen, um darüber nochmal zu sprechen. Und vielleicht würde ich den Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen Satz mit auf den Weg geben, den man sagen kann, wenn man so eine kritische Frage kriegt, wo man selber in Frage gestellt wird oder die Entscheidung in Frage gestellt wird und dann weiß, man könnte da jetzt länger drüber diskutieren. Das würde aber nicht weiterführen. Mhm. Dann kann man dem anderen auf Augenhöhe in die Augen schauen und sagen, ist das so?
Okay, ja. Ich habe vielleicht auch noch, das geht jetzt tatsächlich ein bisschen in die andere Richtung, aber ich habe tatsächlich noch eine Sache zu bedenken in solchen Situationen, in Konfliktsituationen, in denen man sich vielleicht häufiger findet, wenn man sich in solchen findet, wie man damit umgeht. Wenn das was ist, was länger andauert oder häufiger vorkommt, schadet es nicht, mal in sich zu gehen und zu überlegen, vielleicht bin ich der schwierige Mensch. Ich meine, von allen Menschen, die jetzt da draußen sind, wir hören das alle oder wir diskutieren alle drüber und wir planen alle, wie wir mit den ganzen anderen schwierigen Menschen umgehen. Am Ende des Tages sind halt einfach ein paar von uns die Schwierigen. Das muss man auch ganz ehrlich dazu
sagen. Und es ist die Kombination.
Und
also wir sind für manche Menschen sind wir halt die
Kombination,
Besten.
Ja.
Und für andere sind wir die Schlimmsten. Und
das ist so, ja. Ich glaube, das schadet nicht, das einmal kurz zu reflektieren und man muss sich nicht zu sehr selber kritisieren, aber es schadet nicht, auch zu überlegen, habe ich vielleicht irgendwas gemacht, um diese Situation zu eskalieren? Ich weiß zum Beispiel von mir, sagen sicher manche Leute, dass ich schwierig bin. Ich bin manchmal etwas penibel in meiner Arbeit und manchmal bin ich etwas schnell in Statements verfassen, sagen wir es mal so. Und das kommt bei manchen sicher nicht gut an und mir ist das bewusst und ich weiß dann auch, okay, es gibt Leute, bei denen ich mich vielleicht mal entschuldigen muss.
Sehr schön. Bei mir musst du dich heute nicht entschuldigen.
Danke, Marc. Weiß ich auch gar nicht, ob ich mich bei dir entschuldigt hätte, weil ich habe noch einen Schmankerl für dich, wie immer. Du darfst dir zum Abschluss noch dein Playlist-Lied aussuchen.
Und zwar relativ neu, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, von den Teddy Bears featuring Iggy Pop Punk Rocker.
Okay, werdet ihr bald auf unserer Playlist haben und hört sie euch an. Ich höre sie tatsächlich mittlerweile öfters im OP. Ich habe bisher noch keine Beschwerden aus dem OP-Personal heraus bekommen, dass die Playlist besonders schlecht ist. Das Einzige ist, sie ist noch nicht sonderlich lang. Wir arbeiten natürlich dran. Das heißt, bei längeren OPs muss man halt Lieder mehrfach wiederholt hören.
Und wer noch mehr zu dem Thema Kommunikation, besonders in der Medizin, wissen möchte, kann sich natürlich Marks Buch Der Ein-Minuten-Arzt holen. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns natürlich auch über Berichte von den Hörerinnen freuen, wie bei euch Konfliktsituationen gelöst wurden.
Damit danke ich dir für deine Expertise, Marc. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge gemeinsam. Ich weiß, dass du jetzt eilig weg musst, deswegen will ich dich auch gar nicht lange aufhalten. Ciao.
Vielen Dank und bis nächstes Mal. Tschüss, Don Felix.